An mein Kind. Irgendwo in der Welt. Bereits nach diesem Satz hatte ich gestockt. Ich wusste nicht einmal, ob das Kind bereits lebte. Geschweige denn, in welche Himmels- oder Erdrichtung ich mich sehnen sollte, um unseren kleinen Menschen zu erreichen. Der Norden schied aus. Gesamteuropa schied aus. Sibirien war zu dünn besiedelt. Alle anderen Weltrichtungen kamen in Frage. Eine internationale Adoption musste im ersten Schritt über einen im Heimatland zugelassenen Verein abgewickelt werden. Die Vereine waren nicht groß und konzentrierten sich aus Praktikabilitätsgründen auf einige wenige Länder, mit denen sie zusammenarbeiteten. Regelmäßig schieden Staaten auch vollkommen aus der internationalen Adoption aus, wie etwa Indien, wollten nicht mit Deutschland kooperieren oder hatten so starke Verbindungen zu ihrer ehemaligen Kolonialmacht, dass man als deutsches Elternpaar keine Chance hätte. Mächtig wirkte die Vergangenheit nach. Offensichtlich lernte man sich, auch durch Unterdrückung, nachhaltig kennen. Unser Verein bot Adoptionen aus Afrika, Südamerika, der Mongolei und Sri Lanka an. Die Kooperation mit der Mongolei war neu, was bedeutete, dass es zumindest vereinsintern keine Warteliste gab. Wir wären, sagte man uns, bei einer Entscheidung für einen Jungen oder ein Mädchen aus Ulaanbaatar die Nummer eins. Doch ich hatte schon als Kind von Indien geträumt, mich Indien verbunden gefühlt. Es gab keine Gründe dafür, nur die Anziehung. Man mochte sie nennen, wie man wollte, wer weiß, was zu ihr geführt hatte. Bewusst war es mir nicht. Ich nahm sie als Faktum meines Innenlebens an. Sie weitete mir die Welt, und die Anmut, die ich sah, berührte mich. Wir hatten unseren Adoptionsverein gewählt, weil er Vermittlungen aus Sri Lanka einschloss. Der Vorschlag der Sozialarbeiterin überraschte uns. Um eine Entscheidung, jetzt, kamen wir nicht herum. Unsere Unterlagen mussten je zügiger, umso besser beglaubigt übersetzt bei dem gewünschten Herkunftsstaat des Kindes eingereicht werden. Unsere nächste Überprüfung, nun zu den Bedingungen Sri Lankas oder der Mongolei, würde in Gang gebracht. Ratlos hatten Hunter und ich uns im Büro des Vereins angesehen und um Bedenkzeit gebeten. Neben den Arbeitszimmern der beiden Angestellten lag ein schmaler Besprechungsraum, an dessen Längswand Pinboards hingen. Je eines für jedes Kooperationsland mit Fotos der von dort stammenden adoptierten Kinder. Hunter sagte, er überlasse mir die Entscheidung, was ich als großzügig empfand, und nicht als alleinlassen oder auf mich abschieben. Wir passten zueinander, auch an dieser Stelle. Er war froh, darum abgeben zu können, und ich nahm die Rolle an, denn ich glaubte, einen Weg zu wissen, wie ich herausfinden könnte, was wir tun sollten. Ich setzte mich vor der Wand mit den Bildern auf den Boden und versuchte, Kontakt aufzunehmen. Das klingt esoterischer, als es ist. Ich hörte keine Stimmen, auch wenn ich gern welche gehört hätte. Ich hatte an diesem Nachmittag keine Erleuchtung, auch wenn ich eine herbeiwünschte. Nichts passierte. Zumindest nichts, was mich von außen erhellt hätte. Und doch, nach einer Stunde auf dem harten Teppich, war ich mir sicherer. Die Gesichter, die mir von der sri lankischen Fotowand entgegenblickten, öffneten mir am stärksten das Herz. Es war wärmer dort als vor den anderen Bildern. Wir wissen nicht wirklich, woher wir kommen. Und alles, was wir uns dazu vorstellen, mögen schöne Figuren sein, Figuren, in denen wir an Seelen denken, an Karma, an Wanderung über unsere biologischen Körper hinaus. Es ist menschenhaft, dies zu tun. Wir wären traurige Gestalten, hätten wir diesen Raum der Imagination und des Geistes nicht. Bewegungen dort können tröstlich und grausam sein. Vielleicht machen sie uns auch weicher für die Zukunft und füreinander. Man wandelt dort mit seinen Fragen an einer Grenze entlang. Heute kann ich an dem Datum des Tagebucheintrages ablesen, dass Mary ein paar Wochen alt war, als ich vor der Pinnwand auf dem Boden saß. Und wir nicht wenig schwankten. Das Risiko,